Lob und Dank sei dem Herrn, dass wir wissen, unser Herr ruft heute noch. Aber die Frage ist, wer kommt zu ihm? Wer will sich zu ihm nahen? Wer will errettet werden? Wer möchte die Erlösung annehmen? Keiner will's haben. Er ruft, er klopft, aber die Menschen wollen nichts von ihm wissen. Vielleicht nur dem Verstande nach. Aber die Herzen sind leer, sind verschlossen. Aber wir haben's wohl vor einer kurzen Zeit gehört, in der Predigt vor unserem lieben Bruder Brennen, wie er sagte, unser Herr möchte voll und ganz Besitz nehmen in unser Leben, in unsere Herzen. Er möchte nicht nur eingelassen werden, ein wenig, sondern er möchte unsere Herzen ganz in Beschlag nehmen. Und dafür sind wir dankbar, dass er heute noch ruft und wir zu ihm eilen dürfen, auch heute Abend, ihn bitten um seinen Segen und um seine Kraft und um seinen Beistand. Vor dem gemeinsamen Gebet lasst uns aus Jakobus 1 lesen, ein paar Verse, ehe wir beten, vielleicht von Vers 19, Jakobus 1 von Vers 19. Wisset, meine geliebten Brüder, es sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Menschen tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt alle Unsauberkeit und den letzten Rest der Bosheit ab und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort an, das eure Seelen zu retten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst. Und wer möchte sich selbst betrügen? Doch keiner. Hier heißt es, und das ist ein sehr wichtiger Ausspruch, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wer nur ein Hörer des Wortes ist, aber kein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, denn nachdem er sich beschaut hat und weggegangen ist, vergisst er alsobald, wie er ausgesehen hat. Wer dagegen in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und bei ihm verbleibt, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, der wird in seinem Tun selig sein. Vielleicht nur bis dahin dieses teure und heilige Gotteswort. Ich glaube, es ist so klar, dass es jeder verstehen kann, was hier gemeint ist. Gott helfe uns, er möge uns Gnade und Kraft verleihen, uns allen, dass wir nicht nur hier kommen, um zu hören, sondern wie geschrieben steht, so wie wir es gelesen haben, dass wir Täter des Wortes werden. Brüder und Schwestern, von uns aus gesehen ist es schwierig zu werden, aber Gott ist imstande, uns dahin zu bringen. Und ihm vertrauen wir auch heute Abend. Er wird uns segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Er wird zu uns reden. Lasst uns jetzt aufstehen und ihm um seinen Segen anflehen. Treuer Gott, wir sind wiederum hier versammelt in deinem herrlichen und wunderbaren Jesus-Namen. Wir danken dir für all die kostbaren Worte. Überall, wo wir die Schrift aufschlagen, sind Worte des Lebens zu finden und zu lesen. Und Herr, schenk Gnade, dass wir nicht vergebliche Hörer sind, sondern lass uns Täter deines Wortes sein. Lass uns, treuer Gott, im Glauben wandeln, Und lass uns die Werke auch, Herr, tun, die dein Wort verlangt. Herr, schenk es mir, schenk es uns allen, o Herr. Wir brauchen dich, wir brauchen es, Herr, dass wir nicht nur, Herr, reden über dein Wort, dass wir nicht nur hören dein Wort, sondern hingehen können und Frucht bringen können, o Herr. Schenk Gnade deinem Volke, schenk mir und uns allen Gnade, o Gott. Wir sind hier zusammen. Herr, nur dein Wort alleine gibt uns den wahren Trost, gibt uns das wahre Leben. Herr, nimm von uns alles, was noch dir im Wege stehen mag. Dein Wort sagt, darum legt alle Unsauberkeit und den letzten Rest der Bosheit ab. Herr, schenk das alles, dass wir von allem frei sein möchten. Und lass uns in Sanftmut und in Demut wandeln und dein Wort beachten, Herr. Schenk Gnade, Herr. Wir bitten dich, sei uns allen gnädig, auch jetzt in dieser Stunde. Deinem Namen sei die Ehre. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Sei dem Herrn. Ich wünschte, wir könnten weiter singen, damit wir froh werden im Herrn. Das Predigen fällt immer schwerer und das Singen würden wir noch mit Gottes Hilfe bewältigen. Ja, wir müssen uns der einzelnen Anliegen noch mehr annehmen. Wir müssen uns zu Herzen gehen, als wären wir's, die da im Krankenhaus sind und auf Hilfe und Rettung warten. Ihr wisst ja, wie es ist. Solange ein Mensch gesund ist, weiß er nicht, was er hat. Und wenn es dann mal nicht so gut ist, dann merkt man's erst. Dann möchte man dankbar werden und dann beginnt die Zeit des Klagens. Das sind so Nöte, die man im Leben feststellt, aber dank sei Gott, noch nicht zu spät. Ich weiß, die meisten Gotteskinder suchen und finden ihre Antwort in der Heiligen Schrift. Und es hat sich bestimmt hunderttausende Male bewährt, dass Menschen in einer Notsituation Gott darum bitten, ihnen zu antworten, und er tut es. Aber es gibt auch Fälle, wo man dann hier ein Wort liest und dort und trotzdem keine Antwort findet auf das, was einen im Moment bewegt. Da gab Bruder Brenim wohl die Weisung und sagte, wenn ihr etwas habt und die Antwort darauf noch nicht bekommen, geht vor den Herrn. Aber wo sind die Menschen heute? Und das wollen wir ganz offen zugeben. Wo sind die Menschen heute? Ich meine uns jetzt. Wo sind wir, wenn es dahin kommt, dass man vor das Angesicht Gottes gehen müsste, schon gezwungen wird zu gehen, nicht nur möchte, gezwungen ist zu gehen, um dann die Antwort zu bekommen. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich und so wollen wir glauben, dass auch da nicht Verzweiflung einsetzt, sondern der Glaube sich bewährt und die Antwort Gottes kommt. Nun haben wir heute eine Bibelstunde und die ist immer am schwierigsten. Es sollte eigentlich eine Gebetsstunde sein. Sie, Schwester Inge, ist auch wieder da. Ja, jetzt sind wir bald vollzählig, aber ganz vollzählig sind wir erst, wenn der Saal voll ist und wenn wir unbeschwert dem Herrn danken können. Darauf warten wir ja alle. Aber wir müssen es lernen, Gott Dank zu sagen in jeder Lage, denn so steht's geschrieben. Ich hatte mir die Gedanken, die ich sagen wollte, ja, die Grüße habe ich abgegeben. Und dann wollte ich kurz ein paar Bibelstellen mit uns durchnehmen. Wir haben ja schon aus dem Jakobusbrief gehört. Und die Frage ist ja schon angeklungen, inwieweit das Wort des Herrn an uns hat wirken können und auch der Geist Gottes. Es gibt zwei, drei Dinge, die ich nicht glauben kann. Und das soll keinen verwundern, aber die gibt es einfach. Und ich hoffe, dass ihr euch da meiner Meinung anschließen könnt. Auch wenn es mal darum geht, etwas nicht glauben zu können. Zum größten Teil schließen wir uns dem an, was geglaubt werden kann. Aber manchmal darf es ja auch andersrum sein. Um euch nicht hinzuhalten, ich kann nicht glauben, dass aus einer Quelle süß und bitter kommt. Wer könnte das alle auch nicht glauben? Nein. Und ich kann es deshalb nicht glauben, weil es die Bibel so sagt. Es gibt Dinge, die ich glaube, weil die Bibel sie so sagt. Und es gibt Dinge, die ich nicht glaube, weil die Bibel es so sagt. Und die Bibel sagt, aus einer Quelle kann nicht süß und bitter kommen. Die Quelle kann ein bisschen bewegt werden. Sie kann vielleicht sogar in Aufruhr versetzt werden. Vielleicht. Aber sie kann nicht um 180 Grad gewendet werden. Sie kann nicht verändert werden. Es muss das, was drin ist, herauskommen. Anders geht es nicht. Das zweite war, läuft in die gleiche Richtung. Ich kann nicht glauben, dass Gottes Kinder teuflisches Wesen haben. Ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Ich kann glauben, dass Gottes Kinder durch Prüfungen gehen. Ich kann glauben, dass sie auf die Nase fallen. Ich kann auch glauben, dass sie wieder aufstehen. Ich kann vieles glauben. Aber ich kann nicht glauben, dass Gottes Kinder das Wesen des Teufels haben. Ich kann es nicht glauben. Und wir könnten diese Liste vielleicht fortsetzen zum Zweck der Selbstprüfung. Und den Maßstab wollen wir nicht an andere legen, sondern an uns. Und uns die Frage stellen, inwieweit Gott in uns zu seinem Recht kommen konnte. Ob wirklich neues göttliches Leben offenbar werden konnte, nach dem Wort der Schrift, 2. Korinther 5, wohl 18, 19, ist jemand oder 20 ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Aber jetzt gibt's noch Worte der Schrift. Die müssen wir auch beherzigen. Meinetwegen Epheser 4. Leget den alten Menschen ab. Es gibt auch Dinge, die einem Menschen noch anhaften können, trotz der inneren Erneuerung. Es können Gewohnheiten sein, es kann mancherlei sein. Und das muss man dann erkennen und ablegen. Dieser Vers ist ja betont worden in Jakobus 1, 21. Darum legt alle Unsauberkeit und den letzten Rest der Bosheit ab und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort an, das eure Seelen zu retten vermag. Und dahinter steht, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst. Wo fängt es da an und wo hört es auf? Wo beginnt der Selbstbetrug und wo hört er auf? Wir wissen, was andere tun sollen, aber hier werden wir ein jeder ganz persönlich angesprochen. Und ich meine zu dem Zweck, weil Gott uns helfen möchte. Er will uns nicht in dem Zustand zurücklassen oder belassen, sondern er will helfen. Und dann wird alles zusammengefasst in Vers 26. Wenn jemand Gott zu dienen meint und dabei seine Zunge nicht im Zaume hält, vielmehr sein Herz betrügt, dessen Gottesdienst ist nichtig. Auch das ist möglich, dass wir unser eigenes Herz betrügen. Wir spüren es nicht mehr, wir stellen es nicht mehr fest, dass die Dinge nicht sind, wie sie sein sollten. Und hier ist wieder, wie wir es manchmal schon gelesen haben, die Zunge, die im Zaume gehalten werden soll. Wenn wir es lernen könnten, nur dann zu reden, wenn wir mit dem, was wir zu sagen haben, anderen zum Segen gereichen könnten. Wenn wir damit schon mal den Anfang machen könnten, dass wir andere nicht belasten, ganz gleich, ob durch Verdächtigungen, durch Gerüchte oder was immer es sein mag, sondern damit beginnen könnten, einander zu dienen, einander zu helfen. Wie oft werden Menschen mit Dingen belastet, die sie gar nicht tragen können, mit denen sie nicht fertig werden, für die sie keine Lösung haben. Und es steht doch geschrieben, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Mit Sicherheit könnte jeder von uns, ohne Ausnahme, von dem reden, was mich oder dich oder uns bewegt. Aber wir sind dazu nicht da, sondern als Kinder Gottes haben wir die Aufgabe, dem Herrn zur Verfügung zu stehen. Und durch Gespräche, durch Reden, man kann die Dinge 100-mal wieder wälzen, es sei denn, dass Gott sie löst und eine Antwort gibt, sonst reden wir und reden, ohne dass es nützen kann. Im Übrigen ist wohl in der Bergpredigt, da habe ich heute dran denken müssen, kurz vor dem Gottesdienst. Selbst wenn über uns, über irgendjemand, spielt jetzt gar keine Rolle, irgendwas gesagt wird. Und wenn es nicht stimmt, sollen wir uns darüber freuen. Wir sollen sogar jubeln. Matthäus 5, Vers 11 und 12. Selig seid ihr, wenn man euch um meinetwillen schmäht und verfolgt und euch lügnerisch alles Böse nachredet, freuet euch darüber und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Ebenso hat man ja auch die Propheten vor euch verfolgt. Worum es eigentlich geht, ist im Grunde genommen Folgendes. So wie der Herr und alle, die sein Wort getragen haben, das Angriffsziel des Feindes waren, so ist das heute auch. Und der Teufel wird den Papst noch unter 80.000 Moslems im Fußballstadion in Casablanca mit hohen Ehren empfangen und ihn in Ruhe lassen. Man hört dann nur noch in den Nachrichten, dass 80.000 Moslems, und ihr wisst ja den Zwiespalt zwischen Moslems und Christen, aber der Mann, der die ganze Welt schon eingeseift hat, der geht auch dort noch hin und die Leute unterbrechen ihn am laufenden Band vor Begeisterung und er gehört gar nicht zu ihnen. Aber er ist eben derjenige, welcher diese Rolle zu spielen hat. Und die Sache läuft sehr gut. Ich hörte zwei Leute, wohl in Hamburg auf dem Flughafen, das ist ein Witz allerdings. Der eine sagte zum anderen in Englisch, weißt du, weshalb der Papst immer die Erde küsst, wenn er irgendwo im Lande ankommt? Und der andere sagt, nein, wie soll ich das wissen? Ja, sagte, wer mit Alitalia geflogen ist, der dankt Gott sowieso, wenn er gut angekommen ist. Aber das nur nebenbei. Das nur nebenbei. Mir geht es heute um viel mehr. Um viel mehr. Gar nicht um diese äußeren Dinge. Soll der Teufel doch die nehmen, die ihm irgendwie zugedacht sind oder gehören. Aber soll Gott doch seinen Anspruch auf sein Volk auch geltend machen. Darum geht es doch. Es geht nicht darum, dass wir die negativen Seiten heraus- oder hervorheben, sondern dass wir einen Vergleich ziehen und sagen, Herr, wo und wie stehen wir? Was hast du mit uns vor? Wie weit hast du mit uns schon gehen können? Und was liegt vor uns? Als erstes müssen wir unbedingt die geistlichen Spielregeln für unser Gläubigsein lernen. Anders wird's gar nicht gehen. Und ich möchte ein Wort in den Raum stellen, das Wort Gemeinde. Immer, wenn irgendeine Sache aufkommt, dann wird das Wort Gemeinde global genutzt, auch wenn nur eine Person irgendwie betroffen sein mag. Und ich meine, das ist nicht richtig. Wenn irgendetwas da ist, das ungereimt ist, dann sollte man nicht generell sagen, ja, in der Gemeinde stimmt nicht und die ganze Gemeinde. Nein, nicht die ganze Gemeinde, sondern irgendwo mag es ja nicht stimmen. Aber man sollte nicht immer generell und pauschal die Gemeinde in alles hineinziehen. Die Gemeinde ist nämlich unanklagbar, dass es einzelne Dinge gibt, ob bei dir, ob bei mir, mit denen wir fertig werden müssen. Und wenn wir ganz ehrlich und offen sind, wir haben ja im Leben mancherlei Entscheidungen getroffen, waren überzeugt, dass sie vor Gott getroffen wurden. Später hat sich's herausgestellt, dass dem wohl nicht so war. Und ich könnte noch einen Schritt weitergehen, wenn Menschen sogar Gaben betätigt haben. 100%ig überzeugt, der Herr hat gesprochen und der Wille Gottes wurde offenbar, so schien es, musste auch nicht immer so sein. Gott allein ist doch der Unfehlbare, er, der sich nie geirrt hat und nie irren kann, der nie eine Entscheidung rückgängig machen muss oder sagen, das müsste ich jetzt wohl doch anders machen. Aber wir als Menschen müssen uns doch so viel eingestehen, dass wir nicht alle Entscheidungen richtig treffen können. Und wenn das mal der Fall ist, dann sollte man sich nicht daran aufhängen oder aufhalten und auch nicht andere aufhängen und aufhalten, sondern wir müssen dann doch gemeinsam unseren Weg mit Gott weitergehen. Anders geht es nicht. Wir sind nicht dazu da, einander aufzuhalten. Wir sind dazu da, einander Mut zu machen, einander Trost zuzusprechen, einander die Arme zu stützen, um vorwärts zu gehen mit dem Herrn. Wir sind aber auch dazu da, Gottes Wort recht sprechen zu lassen. Und auch das muss und wird kommen. Aber nicht nach unserem Willen. Und die Entscheidung Gottes mag immer anders ausfallen, wie wir sie uns zurechtlegen. Sind wir ganz ehrlich? Es sind zwei verschiedene Meinungen. Aber jeder von den beiden ist überzeugt, dass er, wer auch immer, spielt ja keine Rolle, im Recht ist. Und der betet: Herr, ich danke dir, dass du mir das so geoffenbart hast, gelobt sei dein Name. Und der andere sagt dasselbe: Herr, ich danke dir, dass du mir das so klar gemacht hast, dass ich so klar wie die Sonne am Himmel strahlt. Beiden ist's klar, jedem für sich. Aber es gibt nichts Gemeinsames. Ja, was dann? Was dann? Und das ist kein Einzelfall, sondern das gibt es immer und immer wieder. Und deshalb werden wir uns daran machen müssen, das Wort des Herrn in allen Entscheidungen gelten zu lassen. Nicht wie wir spüren, wie wohl es uns ums Herz ist, denn wem ist nicht wohl, wenn er meint, im Recht zu sein? Unwohl wird's einem ja erst, wenn man ins Unrecht versetzt wird. Aber hier geht es nicht darum, ob jemand im Recht oder Unrecht wäre, sondern ich meine, wir sollten mit aller Aufrichtigkeit innerlich darum bestrebt sein, Gott zu seinem Recht kommen zu lassen, dass Gottes Wort Recht behält. Und dann kann's noch passieren, dass der eine sich eine Bibelstelle nimmt, um sich zu seinem Recht zu verhelfen, und der andere hat auch nicht geschlafen, und der nimmt die andere Bibelstelle und verhilft sich auch so zu seinem Recht. Jetzt sind wieder beide im Recht, jeder sogar noch mit einer Bibelstelle. Aber dann gilt das immer noch nicht. Dann muss eine Sache mit weiteren Bibelstellen ausgewogen und ausgelotet werden, bis klar vor dem Angesicht Gottes offenbar wird, was nun vor ihm gilt. Da waren mehrere Bibelstellen, die ich eigentlich lesen wollte, aber wenn man hier nach vorne kommt und nicht so ganz vorbereitet ist. Aber hier haben wir in 1. Petrus im 4. Kapitel einige sehr, sehr wichtige Hinweise. Von Vers 7 wird uns gesagt, das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Werdet also besonnen und nüchtern im Gebet oder zum Gebet, vor allem aber hegt innige Liebe zueinander, denn die Liebe deckt der Sündenmenge zu. Die göttliche Liebe, und das haben wir immer wieder gesagt, hat schon zugedeckt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Aber jetzt geht's hier noch weiter. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren,
dienet einander, ein jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Verwalter der mannigfachen Gnadengaben Gottes. Und jetzt kommt der Vers. Redet jemand, so seien seine Worte wie Aussprüche Gottes. Vorhin sprachen wir darüber, dass unsere Zunge und unser Mund dem Herrn geweiht sein soll. Und hier geht es so weit, dass unsere Worte, also wenn jemand redet, so seien seine Worte wie Aussprüche Gottes. Ihr wisst ja, was Aussprüche Gottes sind. So spricht der Herr. Das sind Aussprüche Gottes. Worte, die aus seinem Munde gekommen sind. Also müssen wir sagen, was Gott gesagt hat. Und erst dann hat Gott in Wirklichkeit geredet. Sonst haben wir an ihm und somit an der Sache vorbeigesprochen. Hat jemand Dienste zu leisten, so tue er's in der Kraft, die Gott verleiht, damit in allen Fällen Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Und das ist ja unser aller Wunsch. Aber jetzt gehen wir doch zu Kapitel 5 von Vers 8. Seid nüchtern, seid wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht, ihr kennt alle die Bibelstelle. Jetzt von Vers 12. Dies habe ich durch Silvanus, den ich, wie ich überzeugt bin, treuen Bruder, in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und euch zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr stehen sollt. Vorher ist ja einiges dargelegt worden und danach wird es zusammengefasst und es wird gesagt mit der Ermahnung hier und euch bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr stehen sollt. Petrus hatte auch ein Hirtenherz. Er hat hier, wie gesagt, ihr könnt es selber nachlesen, ja einiges gesagt in Vers 7, alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Und dann, was so dazu gehört, er beschließt in Vers 11, sein ist die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Es geht heute darum, dass Gott uns den Gnadenstand vor Augen führen möchte. Eine Gnade Gottes in den Lebenslagen, in den Entscheidungen, was immer es sein mag, und auch die offenbar gewordene Gnade Gottes in der Gemeinde. Ein Mensch, dem Gnade zuteil wurde, wird diese Gnade weitergeben, denn er kann nicht anders. Hier in 2. Korinther 7 schreibt Paulus, auch da sind einige Dinge von Vers 2, lasset uns Eingang finden. Wir haben niemand Unrecht getan, niemand zugrunde gerichtet, niemand übervorteilt. Ich sage das nicht, um eine Verurteilung oder ja Verurteilung auszusprechen. Ich habe euch ja vorhin schon erklärt, dass wir euch in unserem Herzen tragen. Hier führt der Apostel Paulus den Gedankengang aus, lasst uns Eingang in eure Herzen finden. Wir haben niemandem Unrecht getan, keinen zugrunde gerichtet, niemanden übervorteilt. Vielleicht kann ich das auch sagen. Ich weiß, man muss langsam sein mit der Selbsteinschätzung, aber ich hoffe zu Gott, dass ich das Gleiche sagen kann. Was Gott haben möchte, ist Eingang zu unseren Herzen. Er möchte, dass sein Wort in uns hineindringen kann. Und dann sagt er von der Betrübnis in Vers 9, so freue ich mich doch jetzt, allerdings nicht darüber, dass ihr in Betrübnis versetzt worden seid, wohl aber darüber, dass ihr durch die Betrübnis zur Reue geführt worden seid, denn eure Betrübnis ist so gewesen, wie Gott sie haben will, damit ihr von unserer Seite in keiner Weise Schaden erlittet. Ja. Denn die Betrübnis, wie Gott sie haben will, wirkt eine Reue zum Heil, die niemand zu bereuen hat. Die Betrübnis der Welt dagegen wirkt den Tod. In allem gibt es immer diese beiden Dinge. Meinetwegen ein Seufzen. In Römer Kapitel 8 wird von dem ganz normalen Seufzen derer gesprochen, die den Geist als Erstlingsgabe empfangen haben. Und sie seufzen in ihrem Inneren mitsamt der Schöpfung und sehnen sich nach dem Offenbarwerden der Kinder Gottes. Und dann schreibt Jakobus, seufzet nicht gegeneinander, liebe Brüder, denn der Herr ist nahe. Es kommt immer darauf an, wie ein Fall liegt und was es ist. Hier haben wir von der Betrübnis gehört. Es gibt eine Betrübnis, die von Gott kommt, die uns zum Heil gereicht und zum Segen wird. Das ist dann eine göttliche, eine geistliche Betrübnis. Ist sie aber weltlicher Art, dann lesen wir hier, dass sie den Tod wirkt. Den Tod kann sie nur da wirken, wo vorher Leben war. Wenn vorher kein Leben da war, kann sie nicht den Tod herbeiführen. Wer soll zweimal sterben? Es sind nur wenige. Aber hier geht es darum zu unterscheiden. Wenn der Feind seine Hand im Spiel hat und wir merken, dass es doch um weltliche Angelegenheiten geht und wir lassen uns hinunterziehen und sie können uns in den geistlichen Tod hineinreißen. Und deshalb ist es notwendig zu unterscheiden, wie die Sache liegt und wie sie sich auswirkt, um zu erkennen, ob daraus Heil und Segen kommt, ob eine innere Reue, wie es hier geschrieben steht, sich zum Heil offenbart, die man nicht zu bereuen hat, oder, wie es weiter heißt, die Betrübnis der Welt dagegen wirkt den Tod. Denn seht doch, eben diese eure Gott wohlgefällige Betrübnis, welche Bereitwilligkeit hat sie bei euch gewirkt? Ist etwas von Gott, dann werden wir innerlich von Gott eine Zustimmung zu der Sache bekommen. Und der Herr wird seinen Segen darauf legen können. Hat der Feind seine Hand im Spiel? Ist es weltlicher Art? Und wir werden hineingezogen und büßen das geistliche Leben um der Dinge willen, die irdisch und menschlich sind ein. Und das darf nicht sein. Wir müssen in jedem Fall unterscheiden, worum es sich handelt. Und das erkennen wir daran, welche Auswirkungen es in unserem Leben hat. Es war noch eine Stelle, die ich lesen wollte, in 1. Korinther im 10. Kapitel, Vers 31 bis zum Schluss. Nun, mögt ihr essen oder trinken oder sonst etwas tun, also hier wird alles mit eingeschlossen, tut alles zur Verherrlichung Gottes. Gebt weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß. Wie auch ich allen in jeder Hinsicht zu gefallen lebe, indem ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, damit sie gerettet werden. Ein Mensch, der für Gott lebt, wird immer das Heil und die Rettung anderer im Auge behalten. Wer das nicht kann, mit dem, was er sagt, mit dem, was er tut, mit dem, was er entscheidet, muss sich vor Gott prüfen. Hier heißt es, gebt weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß. Wie auch ich allen in jeder Hinsicht zu gefallen lebe, indem ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, damit sie gerettet werden. In allem und immer wieder wird eins offenbar, die empfangene, die erfahrene, die erlebte Liebe Gottes. Und ein Mensch, der diese Liebe Gottes so erfahren und empfangen hat, ist gedrungen, sie weiterzugeben, sie mitzuteilen. Wird sie angenommen, sind wir froh. Wird sie nicht angenommen, sind wir betrübt. Aber wir möchten, dass wir zu Gottes Wohlgefallen leben, nicht auf unseren Vorteil bedacht sind, sondern dass allen geholfen werde und kein Mensch hinter der Gnade Gottes zurückbleibt und keiner zu Schanden wird. Es waren noch 2, 3 Stellen, aber die Zeit ist ja um. Und wir wollten beten, darum beten, dass Gott zu seinem Recht kommt. Überall, wohin man kommt, sind Nöte. Die sind nicht nur hier, die sind auch anderswo. Und der Schrei der Kinder Gottes wird immer stärker. Möge doch der Glaube dazukommen, der uns handlungsfähig macht. Wie sagte Bruder Brenim einmal, es ist nicht allein das Schwert des Geistes, das zählt, sondern die starke Hand des Glaubens, die das Schwert nehmen und betätigen kann. Wir hoffen und glauben, dass es bald sein wird. Das Schwert Gottes, das Wort Gottes, muss noch einmal zu spüren sein. Es muss eine göttliche Rechtsprechung, eine göttliche Ordnung und Orientierung, eine Zurechtweisung, es muss einfach alles dahin kommen, dass der Herr mit Wohlgefallen auf uns herabschauen kann, uns nicht zürnt, sondern segnen kann, damit wir anderen zum Segen werden können. Wollen wir es doch beherzigen, was wir hörten, dass Gott in uns und durch uns zu seinem Recht kommen kann. Beginnen muss es damit, dass dein und mein Herz, deine und meine Zunge beschnitten wird. Und dass wir die Dinge, die wir sagen, abwägen, das wissen wir alle, ist eine und andere nicht besser und nicht schlechter. Was uns bewegt, das möchte man oder muss man sogar ab und zu mal weitergeben. Aber lasst uns lernen, alles dem Herrn zu bringen. Er ist der Einzige, der die Lösung für mein und dein Problem, der überhaupt die Lösung für alle Probleme hat. Denn im Grunde genommen ist es ja der Herr, der alles in allem wirken möchte und auch tun wird. Wir sind diejenigen, an denen er es tun möchte. Und so wir glauben können, werden wir auch noch die Herrlichkeit Gottes sehen. Aber wollen wir damit beginnen, dass wir das miteinander reden. Auch wenn jemand Entscheidungen trifft, ich sage das ganz ehrlich, nach außen sehen die Dinge vielleicht sogar ganz klar aus. Und keiner kennt die näheren Umstände, aber jeder urteilt und weiß nicht, worüber. Wollen wir uns jedes Urteil sparen und abwarten, bis das Wort sich erfüllt, das geschrieben steht, urteilt nicht vor der Zeit, bis auch das in den Herzen Verborgene offenbar gemacht werden wird. Und dann urteilen wir nicht vom Hörensagen, sondern dann sind wir froh, dass wir nicht von Gott verurteilt worden sind. Auch diese Gnade müssen wir erkennen. Manche Leute kommen in Situationen, ohne dass sie es gewollt haben. Wenn ihr viele fragen würdet, die Schweres durchgemacht haben, hast du das gewollt? War das deine Entscheidung? Nein, die würden dem Schrei der Seele freien Lauf lassen und sagen, nie und nimmer habe ich das gewollt. Und trotzdem mag es über den einen so, über den anderen anders kommen. Aber eins ist gewiss, wem die Liebe Gottes ins Herz gelegt wurde, dem dient alles zum Guten, wenn nicht sogar zum Besten. Auch wenn wir etwas Tödliches trinken, wird's uns nicht schaden. Wir werden durch die Gnade Gottes mit seinem Sieg und mit seiner Kraft hervorgehen. Ich erwarte von Gott in Kürze etwas. So geht es nicht weiter. Und ich glaube, wir alle. Aber wir müssen dem Herrn den Boden vorbereiten. Wir müssen erkennen, was ihm im Wege steht. Und das müssen wir aufräumen. Nicht nur mit Worten und im guten Glauben, sondern, wie wir gehört haben, der Glaube ohne Werke ist tot an sich selber. Und wir können hier sitzen unter dem Schall des Wortes und tun den Spiegel auf und schauen hinein. Und wir sehen uns wie auf eine Röntgenaufnahme. Und dann machen wir die Bibel zu und vergessen, wie wir ausgesehen haben. Und denken nur noch daran, wie andere aussehen. Ja, und was hat uns dann das Spiegelschauen genutzt? Gar nichts. Nein, durch die Gnade Gottes werden wir uns ihm zur Verfügung stellen. Von ganzem Herzen und von ganzer Seele und ihn bitten, dass sein Wille aus Gnaden geschieht. Amen.